Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Wie schön, dass du auch am heutigen Sonntag wieder mit dabei bist. Und heute soll es um das Thema Verlagsgründung gehen. Denn einer der Gründe, warum man sich als Self-Publisher vielleicht dafür entscheidet, einen eigenen Verlag zu gründen, ist, um das eigene Buch in die Buchhandlungen zu bringen. Und wie das genau funktioniert, wie man tatsächlich sein Buch in den Buchhandel bekommt und was dabei alles eine Rolle spielt, was das Verzeichnis lieferbarer Bücher ist, der Großhandel, wie Preisbildung funktioniert und wie sich die Preise eines Taschenbuches zusammensetzen, das alles und noch ganz viel mehr erfährst du in der heutigen Episode mit Sam Feuerbach. Bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich noch ganz kurz auf ein Valentinstagsangebot von mir hinweisen. Und zwar gibt es am Valentinstag nur für diesen einen Tag Love and Regret, die Scherben meines Herzens für 1,99 anstelle 4,99. Also das heißt, du bekommst das E-Book um mehr als die Hälfte vergünstigt. Und wie gesagt, das Angebot gilt nur einen Tag. Eventuell kannst du auch heute schon mal vorbeischauen. Es kann auch sein, dass es heute auf Amazon auch schon günstiger zu finden ist. So genau kann man das immer nicht steuern, ab wann Amazon die Preisreduktion umsetzt. Deshalb, es kann auch sein, dass du, wenn du jetzt gleich vorbeischaust, es heute auch schon günstiger bekommst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir meinen gefühlvollen, emotionalen New Adult Roman nicht entgehen lässt, bei dem du dir auf jeden Fall eine Packung Taschentücher bereitlegen solltest, denn es geht auch um Trauerbewältigung und das Thema Schuld, gepaart natürlich mit ganz viel Liebe und großen Gefühlen. Und damit genug der einleitenden Worte, ich lasse jetzt mal meinen heutigen Gast Sam Feuerbach zu Wort kommen. Hallo Sam, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntag. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mit dabei bist, weil du bist nun der dritte Weltenbauer. Und jetzt hatte ich dann auch alle Weltenbauer im Podcast, was super toll ist.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, Julia. Richtig, ich bin der dritte Weltenbauer. Also für die, die Weltenbauer nicht kennen, da gibt es noch die Mira Valentin und den Greg Walters. Und wir drei bilden eine Autoren-Fantasy-Gemeinschaft und haben auch zusammen jetzt eine Trilogie geschrieben, eine Fantasy-Trilogie, die heißt Schattenstaub. Also wir treten nicht nur auf Messen auf und machen Lesungen zusammen, sondern wir haben tatsächlich auch ein Buch geschrieben, beziehungsweise drei Bücher.
Genau, ist ja eine ganze Reihe geworden. Heute geht es jetzt aber erstmal um das Thema, wie man einen eigenen Verlag gründet, und wir sprechen dabei auch ein bisschen über Self-Publishing. Deswegen würde meine erste Frage an dich jetzt auch lauten, hast du denn dein allererstes Buch ganz klassisch im Self-Publishing über KDP veröffentlicht oder hattest du davor schon einen eigenen Verlag gegründet?
Also ich habe als KDP-Autor angefangen, und zwar bin ich zum Schreiben gekommen wie die Jungfrau zum Kind, muss man so sagen. Ich habe 2014 ein Fantasy-Buch geschrieben, hier im stillen Kämmerlein für mich selber. Und irgendwann sagte ein Freund zu mir, hör mal, lad das doch mal hoch bei KDP, Kindle Direct Publishing. Vielleicht interessiert das ja auch andere Leute. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe mir das angeguckt und habe gemerkt, okay, dann brauche ich neben dem Word-File, ja, braucht man ja nicht zum Hochladen des Textes, auch noch ein Cover. Ja, ein schönes Titelbild, das sollte ein PDF sein. Und dann habe ich meine 14-jährige Tochter gefragt, also damals war die 14, und die hat mir dann mit GIMP ein Cover gemalt. Und das Buch hieß Die Auftragsmörderin. Und das habe ich dann hochgeladen. Und nach 3-4 Monaten war das ein Bestseller und in den Top Ten der Amazon Fantasy Charts. Und dann kam auch der zweite Band ein paar Monate später und der dritte noch im gleichen Jahr, alles in 2014. Und ich weiß heute nicht, wie ich das geschafft habe. Gehört auch viel Glück dazu und viele treue Leserinnen und Leser. Auf jeden Fall war ich dann Ende des Jahres Platz 1, 2 und 3 in den Fantasy Charts bei Amazon mit diesen ersten drei Bänden der Großansager. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Also Rainer, KDP Autor, der irgendwo Glück gehabt hat, den Nerv der Zeit getroffen hat und sich dann entschlossen hat, knapp 3 Jahre später das Vollzeit zu machen. Ich hatte eigentlich einen Job in der IT, war dort Manager in einem mittelgroßen Softwareunternehmen und habe dann aber diesen Job nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit gekündigt, um Vollzeitautor zu werden. Das war jetzt dann vor knapp 4 Jahren. Und seitdem schreibe ich nach wie vor Fantasy-Bücher und bin dann dazu übergegangen, als ich genügend Zeit hatte, nach der Kündigung meiner vorherigen Beschäftigung, mir zu überlegen, was kann ich denn noch rund um das Thema Buch machen? Und da kam ich dann schnell auf den Gedanken, anstatt die Bücher über KDP Print, das ist dieser Print-on-Demand, Dienst, das heißt, wenn ein Kunde bei Amazon ein Printbuch, also die Textversion bestellt, die gedruckte Version, dann wird in dem Moment das Buch bei Amazon in einem der Logistikzentren gedruckt. Ja, die sind dann meistens eigene Abteilungen neben den Logistikzentren, die haben, und an den Kunden ausgeliefert. So, und das habe ich die ersten 3 Jahre dann praktisch gemacht. Und im vierten Jahr habe ich dann überlegt, okay, vielleicht könnte ich ja diese Bücher auch selbst erzeugen und dann selbst verkaufen und das nicht über diesen Print-on-Demand-Dienst bei Amazon machen. Weiterhin habe ich natürlich die Online-Version der Bücher bei Amazon gelassen. Also das bleibt davon unberührt. Wenn ich jetzt über die Verlagsaktivitäten spreche, dann geht es hauptsächlich wirklich um die gedruckten Ausgaben, um die Printbücher.
Was waren dann so deine Hauptgründe, warum du einen eigenen Verlag gründen wolltest?
Der Hauptgrund war die Verfügbarkeit im Buchhandel. Ja, da bin ich so ein bisschen blauäugig dran gegangen, habe gedacht, okay, wenn ich jetzt die Bücher selber drucke, dann kann ich den drucken lasse, dann kann ich den Buchhandel beliefern. Vor allen Dingen kann ich, wenn ich einen Verlag gründe, mir eine Reihe von ISBN-Nummern kaufen, die im deutschen Buchhandel auch Gültigkeit haben, die im Verzeichnis lieferbarer Bücher, das ist so die Bibel der deutschen Buchveröffentlichung, eingetragen werden kann mit dem entsprechenden Buch dazu und die dann jeder Buchhändler auch auffinden kann. So die Theorie. Man muss dazu wissen, Amazon vergibt den Print-on-Demand-Büchern auch eine ISBN, aber das ist eine, die der deutsche Buchhandel nicht akzeptiert. Die akzeptiert auch das Verzeichnis lieferbarer Bücher nicht. Das heißt, damit kann man im Grunde genommen im Buchhandel wenig anfangen. Sehr wenig sogar. Man braucht wirklich vom Buchhandel zertifizierte ISBNs. Und dann habe ich natürlich meinen Büchern diese ISBN verpasst. Es hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass das natürlich nur der Anfang einer langen Wertschöpfungskette ist. Denn wenn man dann, ich sag mal, von seinem Buch 500 Bücher drucken lässt und dann diese im Keller hat, dann müssen die ja irgendwie noch an den Mann kommen. Und da fangen dann die Herausforderungen schon an.
Ja, kannst gerne mal erläutern, wie man dann weiter vorgeht. Also wie bekommt man dann die Bücher quasi an die Leserinnen und Leser?
Im Buchmarkt gibt es 4, 5, 6 entscheidende Player. Ja, also Marktteilnehmer, die im Grunde genommen die Geschicke des Ganzen lenken. Es fängt natürlich an beim Autor. Ja, der Autor, der muss erstmal das Buch schreiben, der muss sein geistiges Eigentum, wie es so schön heißt, oder seine intellektuellen Fähigkeiten, seine Fantasie, sein Herzblut, ich weiß nicht, was alles reingesteckt hat. Das muss er erstmal erzeugen und dann natürlich, wenn wir jetzt über das Printbuch reden, am besten über einen Verlag, wir reden hier über Verlagsgründung, an die Leserinnen und Leser bringen. So. Das heißt, der Autor sucht sich einen am besten großen Verlag, der dann auch über die Mittel verfügt, entsprechend Marketing für das Buch zu machen. Der Verlag selber, der investiert natürlich dann auch erstmal in dieses Produkt Buch, indem man halt das natürlich erstmal durcharbeitet, eine Auswahl trifft, so ein durchschnittlicher großer Verlag, der kriegt 100 Manuskripte am Tag, da muss er erstmal gucken, was er überhaupt nimmt. Dann lässt er einen Lektor drüber lesen, er macht Korrektorat, er macht den Buchsatz, lässt dann das Buch drucken, muss natürlich dann auch noch Marketing und Vertriebsaktivitäten bezahlen und planen und das Ganze dann in sein Verlagsverzeichnis einstellen. Dieser ganze Vorgang dauert 1,5 bis 2 Jahre, bis dann das Buch erscheint. Also es ist schon ziemlich viel zu tun. Der Autor, eigentlich der Urheber des Werkes, der kriegt dann von dieser ganzen Wertschöpfungskette 5% ab. Das heißt, ein großer Publikumsverlag wie jetzt Drömer Knauer oder Heine oder Bastei, die bezahlen also Einsteigerautorinnen und Autoren 5%. Das heißt, von einem 10-Euro-Taschenbuch kriegen die Autoren 50 Cent. Das ist natürlich nicht sehr viel. Das war übrigens dann auch eine Überlegung, warum ich beim Self-Publishing geblieben bin und nicht zu einem großen Verlag gegangen bin, weil das ist doch relativ wenig, was dann für den Autor übrig bleibt. Ganz kurzer Exkurs dazu. Wenn jetzt ein Autor 2.500 Euro brutto verdienen möchte, ja, das heißt, dann muss er 5.000 Bücher im Monat verkaufen. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Da muss man schon recht erfolgreich sein. Und das schaffen die wenigsten Autoren. Deswegen sagt man auch so hinlänglich, dass die wenigsten Autoren in Deutschland, also rein von ihrem Autorendasein leben können. Ja. So, aber wir wollten ja über den Buchhandel sprechen. Das heißt, der Verlag muss eine Menge Geld investieren, um das Buch überhaupt in den Markt zu bekommen. Denn jetzt beginnt das eigentliche Verkaufen, ja, nachdem das Buch erstellt worden ist, für doch recht viel Geld. Und da gibt es den nächsten Marktteilnehmer, das sind die Barsortimente. So nennt man die Buchgroßhändler. Ja, da gibt es im Grunde genommen nur 3 Stück in Deutschland, nämlich Libri, Zeitfracht, die hießen früher KNV, und Umbreit. Das sind die 3 großen Buchbarsortimente, die Großhändler, die dann die Buchhandlung beliefern. Ja, teilweise jeden Tag. Ja, sodass die Buchhandlung, wenn sie dann am Donnerstag ein Buch bestellen für einen Kunden, das am Freitag im Grunde genommen schon im Laden haben. Das gibt's sonst nur bei Apotheken und Medizin. Ja, diesen Service, also das ist eine Leistung, die Barsortimente erbringen. Nichtsdestotrotz möchten die Barsortimente natürlich auch Geld verdienen und die reden mit einem Verlag überhaupt nicht unter 52% Rabatt. Das heißt, die kriegen von den 10 Euro 5,20 Euro. 52% Rabatt verlangen die alle 3 in ihren Verträgen. Gut, da bezahlen sie dann auch innerhalb von 30 Tagen, aber letztendlich sind 52%, die dann vom Verlag her bezahlt werden müssen. Also das ist schon auch eine Menge Geld, die dann schon mal auch wieder weg ist. Und wenn man ja so ein bisschen nachrechnet, ja, also was kostet das Erzeugen dieses Buches? Was kriegt die Autorin und der Autor? Plus diese 52% Rabatt an die Großhändler, die bezahlt werden müssen, dann merkt man schon, dass von so einem 10-Euro-Taschenbuch gar nicht mehr so viel übrig bleibt an Marge für den Verlag. Mhm. Ja, das merkt man da schon. Und deswegen sind die Verlage momentan auch zum Teil zu Recht so ein bisschen unglücklich über ihre Situation. Es gibt viele Artikel jetzt im Börsenblatt, das ist ja das Organ der Buchbranche, dass das Produktbuch momentan viel zu günstig ist. Also 10 Euro ist zu wenig, zumal auch die Papierkosten extrem steigen. Hast du bestimmt ja auch schon mitbekommen. Ja. Und. So, das hört sich natürlich jetzt alles nicht so an, als würde ich jetzt jedem empfehlen, unbedingt einen Verlag zu gründen. Ich möchte da nur die Sensibilität aber also für schaffen, dass das Business schon gut überlegt sein muss und nicht ganz so einfach ist, wie es vielleicht erstmal klingt. Denn, und das ist die gute Nachricht, das Gründen eines Verlages ist sehr einfach. Man braucht nur einen Gewerbeschein.
Oh, okay.
Fertig. Mhm. So, gibt dem Ganzen nur einen Namen. Fertig. Man braucht noch nicht mal eine Organisationsform in dem Sinne, sondern es reicht ein Gewerbeschein und man kann loslegen. Ja. Nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich dann genau überlegen, wie man es macht, weil es ist, wie gesagt, eine sehr komplexe Branche. Da, wo ich eben aufgehört habe, nämlich bei den Barsortimenten, nämlich wenn jetzt die ganzen Bücher bei den Barsortimenten liegen und auf Bestellung warten, hat der Verlag immer noch kein Buch verkauft. Ja, hat schon viele, viele Kosten gehabt. Und er hat noch nicht ein Buch verkauft.
Das
und
heißt,
die Barsortimente, ja, bitte?
Das heißt, du tust deine gedruckten Bücher dann erstmal an die Barsortimente verkaufen? Oder
ich erzähle, ja, gute Frage. Danke, Julia, dass du dazwischen gehst und mich da so ein bisschen bremst, weil ich muss das Ganze ein bisschen sortieren. Das ist nämlich ganz wichtig jetzt. Ich erzähle so, wie es 98% der Verlage machen. Mhm. Ja, ich mache es nämlich nicht so. Oder komme ich gleich zu? Jetzt liegen die Bücher beim Barsortiment. Es kommt die nächste Spezialität des Barsortiments. Wenn die Bücher nicht verkaufen, dann können sie dir die Bücher 2 Jahre lang zurückschicken, also dem Verlag. Mhm. Ja? Remissionsrecht. Also und kriegen dann natürlich das Geld dann wieder. Also im Grunde genommen haben die noch nicht mal ein Risiko. Ja. Weil die nämlich was einkaufen, letztendlich auf Kommission. Sie nennen es natürlich anders, aber im Grunde genommen ist es so. Und sie können es zurückgeben für einen vollen Preis. Das ganze Risiko liegt in dem Moment, es verbleibt beim Verlag. So. Und wenn jetzt die Kunden diese Bücher nicht bestellen, die Leserinnen und Leser in den Buchhandel gehen und sagen, das und das Buch hier von Sam Feuerbach beispielsweise möchte ich gerne haben, bitte bestell es mir, dann werde ich es auch nicht verkaufen. Beziehungsweise, weil die Barsortimente nichts dafür tun, in der Regel, um die Bücher letztendlich an die Kundinnen und Kunden zu bringen. Sondern sie sind ja nur der Zwischenhandel und warten auf die Bestellung. Doch wie kriegt man jetzt den Buchhandel dazu, die Bücher zu bestellen? Ja, und da fängt nämlich auch schon wieder diese Marketingarbeit an, die ja sehr anspruchsvoll ist. Der Ulrich Dombrowski, der macht sich die Arbeit, also das war vielleicht für die Zuhörer, die ihn da nicht kennen, die da den Podcast von ihm mit dem Ulrich nicht gehört haben. Das ist ein sehr eifriger, sehr erfahrener Buchhändler. Der macht sich die Arbeit und sucht sich wirklich so Perlen für seine treuen Kunden zusammen und spricht dann auch Empfehlungen aus. Und zwar auch weit über die Bestsellerliste hinaus. Aber er sagt selber in seinem Podcast, dass doch viele Buchhändler nichts anderes machen. Ich hoffe, da fühlen sich jetzt nicht viele Buchhändler angesprochen, als die Bestsellerliste, ja, die Top 20, in die Regale zu räumen und nach dem Motto, die verkaufen sich ja fast von alleine. Spiegel-Bestseller, ja, die Top 20, das sind die Bücher, die wirklich in der Regel extrem gut verkaufen. Da kann man auch, da geht man auch kein Risiko ein, wenn man die dann bei den Barsortimenten schon mal sogar vorab bestellt. Man kann die ausstellen, auf Stapel legen und dann verkauft sich das recht gut. Ja, so verkauft Sam Feuerbach aber nicht ein einziges Buch.
Ja. Wie verkauft denn dann Sam Feuerbach ein Buch?
Im Grunde genommen über Hörensagen, muss man dazu sagen. Und Sam Feuerbach hat einen Verlag gegründet, und zwar im Grunde genommen einen Familienverlag. Ich bin gar nicht der Inhaber des Verlages, sondern das sind meine 3 volljährigen Kinder. Die helfen da auch sehr in dem Verlag und meine Frau ist auch im Verlag angestellt. Die managen den Verlag. Das heißt, ich habe da letztendlich keine direkten formaljuristischen Karten drin. So umgehe ich da auch Schwierigkeiten mit der Künstlersozialkasse und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht dieses Verlagsgewerbe selber unter meiner Ägide, aber ich helfe da natürlich auch und steuere mit und habe natürlich auch meine Bücher dort in dem Verlag veröffentlicht. Und wir haben uns entschieden, also Bene Bücher hat sich entschieden, die Barsortimente nicht zu beliefern. Ja, also 52% Rabatt sind uns da zu viel. Das ist eine Marge, die aus unserer Sicht, nach unserer Kalkulation nicht zu bezahlen ist. Ich muss dann immer sagen, das ist eine reine Ich-Botschaft jetzt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, im Grunde genommen direkte Werbung zu machen. Auf der Amazon-Plattform über eine Verlagsauslieferung, die wir engagiert haben. Da haben wir Flyer-Aktionen gemacht und so weiter. Und wir versuchen den Buchhandel von unseren Büchern ohne Barsortiment, ohne Großhandel zu überzeugen. So. Was hat Vor- und Nachteile? Ja. Also ich schätze die Anzahl der Buchhandlungen, die den Kunden sagt, wenn er hineinkommt und ein Sam Feuerbach Buch bestellen möchte. Ich schätze die Quote der Buchhändler, die dann sagen, Sam Feuerbach führen wir nicht, das ist ausverkauft, auf bis zu 40%, also mindestens ein Drittel, wahrscheinlich um 40%. Das ist der Nachteil, wenn man das Barsortiment nicht beliefert, weil nämlich der Buchhändler in dem Moment nur in sein Barsortiment reinguckt und guckt, ist das Buch lieferbar, habe ich das morgen hier oder spätestens übermorgen hier auf dem Tresen liegen, und dann findet er es nicht. Mhm. Und dann kommt sehr oft die Auskunft, gibt's nicht, ist anscheinend nicht mehr lieferbar, können wir ihn leider nicht besorgen. So. Ich kriege das dann mit, weil dann teilweise die Kunden hier beim Verlag anrufen und sagen, wie kann das denn sein, dass das nicht mehr lieferbar ist und so weiter. Und. Oder es dann bei Amazon kaufen, ja, weil der Buchhändler gesagt hat, ich kann es ihnen nicht besorgen. Und da bin ich dann ein bisschen enttäuscht, dass der Buchhandel in dem Moment nicht bereit ist, nicht in der Lage ist, vielleicht auch nicht die Zeit hat, wenn da eine lange Schlange steht, in das Verzeichnis lieferbarer Bücher zu gucken. Das ist im Grunde genommen für jeden zugänglich. Und dann sieht man sofort, dass es das Buch natürlich noch gibt, dass es verfügbar ist, dass es von der Verlagsauslieferung Runge bestellbar ist und dass es überhaupt kein Problem ist, an dieses Buch zu kommen. Das ist dann der Nachteil. Man muss also wirklich immer abwägen, welche Vertriebswege gehe ich mit meinem Buch. Und wir sprechen jetzt über den Vertriebsweg Buchhandel. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Vertriebswege. Das ist einmal die Amazon-Plattform. Mhm. Im Grunde genommen auch ein Buchhändler, aber halt ein sehr, sehr großer Online-Buchhändler. Aber da kann man die Bücher natürlich auch bestellen. Man muss nur dafür sorgen, dass die Bücher natürlich zu Amazon irgendwie hinkommen, ins Logistikzentrum. Da gibt es zwei Möglichkeiten, da kann ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist auch eine sehr wichtige Überlegung, die man anstellen sollte, bevor man einen Verlag gründet. Und der dritte Weg, der dritte Distributionsweg ist der eigene Webshop. Das heißt, Bene Bücher hat einen eigenen Online-Webshop und dort kann man alle unsere Bücher auch ja bestellen, kostenfrei bestellen, also nicht kostenfrei, das Porto ist kostenfrei. Die Bücher kosten natürlich den kosten natürlich den gleichen Preis wie überall anders. Auch und automatisch komme ich da zu einer auch wichtigen Komponente, die man sich bei einer Verlagsgründung überlegen sollte. Und man braucht, wie gesagt, den Gewerbeschein und man muss sich ein bisschen mit der Buchpreisbindung auskennen. Das ist schon ein sehr umfangreiches Gesetz. Ich glaube, da sind wir weltweit Weltmeister. So ein kompliziertes, ausgefuchstes Gesetz, um das Kulturgut Buch zu schützen, gibt es in keinem anderen Land. Und da sollte man sich schon mal ein bisschen einlesen, um da keine Fehler zu machen. Ja. Also 1,5 Jahre ist der Buchpreis, den man dann im Grunde genommen im VLB eingestellt hat, in Stein gemeißelt. Den da sollte man dann auch nicht mehr verändern. Aber da gibt es auch noch andere interessante Paragraphen, die man sich durchlesen sollte, wie zum Beispiel, dass man keinem anderen Buchhändler mehr Rabatt geben darf als dem Großhandel. Ja, also die lassen da wirklich ihre Marktkondition durch das Gesetz schützen. Das ist schon sehr interessant, das Ganze. Auch für mich ein Grund, den Großhandel, also die Barsortimente, nicht zu beliefern, praktisch diesen Marktteilnehmer zu überschlagen.
Sehr interessant. Und dann kannst du jetzt mal über die zwei Möglichkeiten berichten, wie man seine Bücher ins Lager von Amazon bekommt.
Ja, genau. Auf der Amazon-Produktseite kann man also alle meine Bücher oder auch die anderen Autoren, die ich unter Vertrag habe, mit einem Klick auf das Printbuch kaufen. Dort. Dafür müssen die Bücher bei Amazon in den Logistikzentren liegen, dass die nämlich direkt hingehen können an Prime-Kunden, am besten am gleichen Tag und das am nächsten Tag spätestens rausschicken können. Wenn man die Barsortimente beliefert, die Großhändler, allen voran Zeitfracht, dann liefern die automatisiert im Grunde genommen alle Bücher, die im VLB eingetragen, ins VLB eingetragen werden, an Amazon. Also es ist nicht so, dass die Barsortimente, also die Buchhandelsgroßhändler, jetzt die Behüter und Beschützer des Buchhandels sind und vor der bösen Amazon-Online-Plattform, manchmal liest sich das Börsenblatt ein bisschen so, sondern die beliefern selber den großen Buchhändler Amazon, um damit Geschäft zu machen. Ist ja auch richtig so. Sie wollen ja auch ein Stück von sich vom Kuchen abschneiden. Aber das muss man ganz klar wissen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als Verlag ein Buch mit der gekauften offiziellen ISBN ins VLB eintrage, wird eine Produktseite bei Amazon erzeugt. Spätestens 24 Stunden später automatisiert, sodass Amazon alle Bücher, die ins VLB eingetragen werden, auch in seinem Produktkatalog hat. Und automatisiert kümmert sich Amazon darum, dieses Buch bei einem der Großhändler zu bekommen. Ja, das heißt, im Grunde genommen kann man dann zwei Tage später das Buch bei Amazon bestellen. Mhm. Ja, in dem Moment würde Amazon es beim Großhandel bestellen und ausliefern. Und je nachdem, wenn das Buch gut läuft, kauft Amazon dann sogar im ganz großen Stückzahlen palettenweise dort die Bücher ein. Ja, wenn da so ein neuer, Sebastian Fitzek hast du ja auch in deinem Podcast gehabt, wenn da so ein neuer Fitzek erscheint, da läuft das Ganze schon Monate früher, da werden ganze Lastwagen, palettenweise werden die Bücher zu Amazon angeliefert. So, das ist also die eine Möglichkeit, die recht automatisiert passiert. Voraussetzung ist natürlich nochmal, dass der Verlag dann Verträge mit den Großhändlern abgeschlossen hat, die Großhändler beliefert. Na, ich muss natürlich dann die Bücher auch Zeitfracht schicken, damit die wiederum die Bücher zu Amazon schicken können. Na? Der andere Weg ist, ich beliefere Amazon als Verlag direkt. Das heißt, ich werde Teilnehmer im großen Amazon Marketplace und trete dort als Händler auf. Dann wusel ich da in dem Produktkatalog rum mit, ich weiß nicht, 1 Milliarde verschiedenen anderen Produkten, von Staubsauger bis, ich weiß nicht was, Ölfilter für irgendwelche Autos, also alle Produkte. Und unter anderem biete ich dann in diesem Marketplace halt meine Bücher an. Das heißt, ich schicke dann meine Bücher direkt zu Amazon, nicht über ein Barsortiment, sondern ich beliefere Amazon direkt. Muss natürlich immer dafür sorgen, dass Amazon genügend Bücher im Logistikzentrum liegen hat. Und letztendlich bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Bücher verkauft werden. Weil wenn die da im Logistikzentrum liegen bleiben, wird es nach spätestens 6 Monaten teuer. Und nach 12 Monaten sehr, sehr teuer. Also Amazon führt genau Buch, wie lange da irgendwie ein Artikel im Lager rumliegt und ohne verkauft zu werden. Und dann steigen die Logistikgebühren ganz extrem an. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen und gucken, dass man halt nicht zu viele Bücher dorthin schickt. Also die optimale Lagermenge sollte man da schon so ein bisschen im Blick haben. Das ist die zweite Möglichkeit. Ja. Und Amazon sorgt dann im Grunde genommen für den Verkauf über seine Verkaufsplattform und für die Rechnungsabwicklung und auch für den Versand. Da gibt es noch eine Variante. Das heißt, Bene Bücher macht das auch für all seine Schuber. Wir haben also für unsere Fantasy-Werke haben wir auch immer Schuber, wo dann 3, 4 bis 5 Bücher in einem, ja, so in der Box drin sind. Und diese Schuber, die versenden wir selbst. Da schicken wir die, nicht zu Amazon. Das ist uns zu kompliziert, diese Schuber im Vorfeld zu konfektionieren. Da müssten wir die einpacken mit allem drum und dran, sondern wir verschicken die hier selbst. Das heißt, Amazon verkauft sie auf der Amazon-Plattform und wir bekommen dann einen Auftrag generiert. Bitte versenden Sie den Artikel an den und den Kunden, der hat gerade den oder die Schuber gekauft, und diesen Versand machen wir dann selber. Das ist so eine andere Spielart, die auch noch geht beim Verkauf der Printbücher bei Amazon.
Mhm. Interessant, sind auf jeden Fall ja einige Varianten und auch einiges, was man sich da im Vorfeld überlegen sollte.
Sehr genau überlegen sollte. Das Verlagsgeschäft, wie gesagt, es ist einfach zu gründen. Es ist auch vom Prinzip her einfach zu verstehen. Aber es ist anspruchsvoll zu kalkulieren, und die Marktteilnehmer, die da teilweise miteinander spielen, aber auch leider gegeneinander spielen, sind nicht ganz so einfach zu handeln.
Auf welchem der drei Wege verkaufst du dann eigentlich am meisten Bücher? Also dein eigener Shop, Amazon oder Buchhandel?
Amazon, das muss man ganz klar sagen. Das liegt auch unter anderem daran, dass ich natürlich als Self-Publisher bei Amazon mit schwerpunktmäßig E-Books und Hörbüchern groß geworden bin. Das ist also meine Hauptplattform. Dort finden mich die meisten Leserinnen und Leser und bestellen dort auch das meiste. Die Printbücher machen inzwischen zwar auch einen gehörigen Teil der Umsätze aus, da bin ich auch super froh. Vor allen Dingen diese Konzentration auf diese Fantasy-Schuber, um direkt halt so eine ganze abgeschlossene Saga in einem schicken Schuber kaufen zu können, war, glaube ich, eine gute Idee, um da so eine gewisse Lücke zu füllen. Die meisten Fantasy-Leser mögen diese Schuber. Ich meine, die Idee ist ja uralt. Wie bin ich zur Fantasy gekommen? Mein erster Schuber war dieser relativ preisgünstige Pappschuber, dieser grüne von Herr der Ringe. Mhm. Also, ne, diesen schwarz-grünen. Der war ja noch nicht mal besonders schön, aber ich fand's, es war herrlich, diesen Schuber damals das ist bestimmt schon 30 Jahre, 35 Jahre her oder 40 Jahre her, in den Händen halten zu dürfen. Und diese Konzentration auf Schuber, die dann bestellt werden, die hat sich auf jeden Fall ausgezeichnet. Ja. Das hat sich ausgezahlt, auf jeden Fall.
Ja. Das glaube ich, so generell vermitteln Schuber ja auch einfach was Hochwertiges, was man sich gerne in sein Regal vielleicht auch stellt.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, ist, ob es eigentlich für dich von den Tantiemen her tatsächlich einen Unterschied macht, ob du auf Amazon deine Bücher als Verlag verkaufst oder wenn man sie einfach über KDP, Print on Demand, verkaufen würde.
Ja, also das Drucken über KDP ist ja total einfach. Ja, also da wirklich, wenn man mit dem ganzen Verlagsbusiness und mit diesen ganzen Printbüchern und diesen ganzen Marketplayern und alles, was ich eben so geschildert habe, eigentlich nichts zu tun haben möchte, weil man auch gar keine Zeit dafür hat, also sollte man einfach dieses KDP Print on Demand nutzen, weil einfacher geht's nicht. Ne? Es ist etwas komplizierter, das Printbuch hochzuladen als das E-Book, weil man halt noch eine bestimmte Formatierung einhalten muss. Aber wenn man das einmal gemacht hat, fertig. Läuft, muss man sich nie wieder drum kümmern, und man kriegt, ja, wie beim E-Book, täglich im Grunde genommen seine KDP Print on Demand Tantiemen abgerechnet. So. Das Ganze habe ich mir damals ausgerechnet, lohnt sich als Verlag, also sich die Bücher selber drucken zu lassen. Wenn man, ich sage jetzt einfach mal, eine Zahl, wenn man mindestens 500 Bücher im Jahr verkauft von einem Buch, mhm. Ja, von einem Buch, dann kann man schon mal darüber nachdenken, ja, das selber zu verkaufen. Ob man da direkt einen Verlag drucken muss, ist wieder eine andere Geschichte. Muss man ja nicht. Einen Verlag gründen muss, ist wieder eine andere Geschichte. Aber man kann darüber nachdenken, dieses Buch dann bei KDP Print rauszunehmen und es vielleicht selbst zu verkaufen. Viele Autoren lassen sich übrigens ihre Bücher zum Teil, die auch bei, also hauptsächlich bei KDP Print sind, lassen sich die trotzdem selber drucken. Entweder bei externen Druckereien oder bestellen bei Amazon Autorenexemplare, das geht auch, und verkaufen diese Bücher nach Lesung selbst. Ja, das ist überhaupt kein Problem, das, da sagt auch die Künstlersozialkasse nichts dazu, wenn dann Autoren nach einer Lesung da mal 10, 20 Bücher verkaufen, weil es ist jetzt, selbst wenn sie einen Gewerbeschein haben, würde die Künstlersozialkasse darüber nicht stolpern, weil das sind so wenige Bücher im Jahr, die dann im Grunde genommen so verkauft werden auf diese Art und Weise, dass das normalerweise halt den Künstlerstatus nicht gefährdet, ja, und dass man in der Künstlersozialkasse dann bleiben.
Das habe ich tatsächlich bei meiner Recherche auch so rausgelesen, dass es eigentlich so ein bisschen eine Grauzone ist, aber ja, dass die da ja quasi ein Auge zudrücken, wenn man es nur ja bei Lesungen oder eben Veranstaltungen verkauft. Vielleicht sollten wir auch noch kurz erklären, was die Künstlersozialkasse überhaupt ist. Die übernehmen nämlich den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge, also Krankenpflege und Rentenversicherung für uns als Kreativschaffende.
Genau. Ja, sehr schön erklärt. Ich bin auch in der Künstlersozialkasse und wie gesagt, ich habe den Verlag nicht selbst gegründet, sondern habe meine Familie das im Grunde genommen machen lassen, ja, weil die sich auch wirklich darum kümmern und das Ganze managen. Das ist nämlich dann auch noch ein Appell, also an alle Interessierten, die überlegen, einen Verlag zu gründen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, ja, weil man sich halt um diese ganzen Marktspieler kümmern muss, weil man die Dienstleister einkaufen muss, die einem helfen beim Satz, beim Korrektorat, beim Lektorat, beim Marketing, beim Versand, bei der Rechnungsstellung, beim Mahnungswesen und so weiter. Und man sollte da schon mit spitzer Feder kalkulieren, ob sich das dann lohnt. Und wenn man jetzt nur die eigenen Bücher, in Anführungsstrichen nur, vertreiben, verkaufen, verlegen möchte, dann sollte man sich das noch besser überlegen. Ich habe das Glück, dass ich vier andere Autoren auch noch in meinem Verlag habe, die deren Bücher, Fantasy-Bücher, also wir haben uns wirklich auf Fantasy konzentriert, deren Bücher auch gut laufen und ja, dadurch nutze ich natürlich die aufgebaute Infrastruktur, die ich erstmal für meine Bücher aufgebaut habe, auch für diese Autoren und dadurch lohnt sich das dann unterm Strich. Ja.
Wenn du jetzt andere Autoren unter Vertrag nimmst, gibt es dann nochmal ein bisschen mehr zu beachten, weil gerade was ich jetzt schon angesprochen habe, eben mit Verlagsverträgen.
Ja, das ist auch wieder so ein interessantes Thema. Natürlich muss man sich dann auch mit Verlagsrecht, mit Vertriebsrechten, mit Buchrechten, wie geht das, was gibt's da alles für Rechte, sind die örtlich begrenzt, sind die auf Sprachen begrenzt, auf Regionen und so weiter, da muss man sich schon ein bisschen beschäftigen. Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte einen sehr einfachen, gut verständlichen Autorenvertrag im Grunde genommen ja meinen Autorinnen und Autoren anbieten, der höchstens 3-4 Seiten umfasst. Mhm. Ja, ich habe auch schon Anfragen von größeren Verlagen bekommen, die gerne so ein Sam Feuerbach-Buch mal veröffentlicht hätten und habe mir die angeguckt. Und wenn dann bei Schriftgrad, ich sag mal Schriftgrad 8 oder so, 15 Seiten ins Haus flattern, dann bin ich schon irritiert. Dann denke ich schon, das stimmt irgendwas nicht. Weil so kompliziert ist es jetzt auch nun wieder nicht. Die Autorenverträge zu erstellen und ja zum Einvernehmen zu kommen. Und das Wichtigste ist im Grunde genommen, ja, was bezahlt der Verlag, wie lange für ein verkauftes Buch dem Autor? Ja, und das kann man letztendlich wirklich auf wenigen Seiten regeln, sollte man sich auch ein bisschen mit auskennen. Ja, definitiv.
Ja, jetzt hast du uns auf jeden Fall schon sehr gut erklärt, wie man Schritt für Schritt vorgehen muss und was so die Vor- und Nachteile eines eigenen Verlags sind. Vielleicht kannst du noch mal abschließend zusammenfassen, wem würdest du denn empfehlen, einen Verlag zu gründen?
Also erstmal Leute, die wirklich Spaß an dieser kaufmännischen Arbeit haben, die auch Unterstützung haben. Ja, also wie gesagt, also eine Autorin oder ein Autor, der sollte primär schreiben. Und wenn der einen Verlag gründet, bin ich der Meinung, hat er nicht mehr genügend Zeit, um zu schreiben. Ja, es sei denn, das macht ihm so viel Spaß, dass er sagt, ja, mache ich halt 70% Verlagsarbeit und schreibe nur noch 30%, wenn das hinhaut, auch okay, aber es muss einem bewusst sein, dass diese Verlagsarbeit ja sehr zeitintensiv ist. Man muss sich um so viel um Dinge kümmern, ich habe es ja gerade so ein bisschen angerissen, auch so viel Politik im Grunde genommen, denn der Buchhandel muss sich wandeln aus meiner Sicht. Ja, da ist seit dem Jahr 2000, nämlich als Amazon in den Buchhandel eingetreten ist, seitdem ist da wenig passiert. Also Amazon war die große Revolution und ist sie nach wie vor. Und der klassische Buchhandel, der verharrt so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, habe ich den Eindruck. Also da sind so verkrustete Strukturen gewachsen. Ich denke, da muss ich unbedingt was tun. Und darüber sollte man sich im Klaren sein, wenn man einen Verlag gründet, dass man sich in diesem Konstrukt zurechtfinden muss, seine Nische finden muss und vor allen Dingen auch seine Marge. Ich habe das so ein bisschen angerissen, auch mit ein paar Zahlen, habe ich ganz bewusst gemacht, weil letztendlich ist es eine Kalkulationsgeschichte. Ja, ob sich das lohnt.
Ja.
Wenn man natürlich jetzt einfach Freude an dem Buch hat und man will davon, was weiß ich, 100 Stück verkaufen und ist dann glücklich und macht dann ein Ledereinband mit Gravur und ich weiß nicht mehr, ist eine andere Geschichte, aber davon leben kann man dann wahrscheinlich nicht. Ja? Also das Buch als Liebhaberprojekt, ganz tolle, tolle Sache, aber wir haben jetzt, also ich habe jetzt so ein bisschen referiert über ja einen Verlag, der vielleicht dann ein Einkommen ermöglicht, von dem man dann leben kann. Ja? Und da sollte man diese ganzen Sachen mit spitzer Feder durchrechnen. Letztendlich spielt natürlich die entscheidende Rolle die Auflage. Ja? Wenn ich ein Buch nur 50 Mal verkaufe, habe ich ein Problem. Egal, wie günstig ich es produzieren lasse, egal, wie günstig ich es in die Distributionskanäle gebe, das Ganze kann nicht klappen. Wenn ich eine hohe Auflage habe, habe ich niedrige Fixkosten und so weiter, variable Kosten und so weiter. Also es ist ein sehr kaufmännisches Gewerbe.
Ich glaube, auch da braucht man auf jeden Fall schon ein betriebswirtschaftliches Mindset und vielleicht auch ein bisschen Grundbildung in der Richtung, um das wirklich anzugehen.
Ja, also ich bin Diplom-Ökonom, habe so ein paar Grundlagen durchaus mitgebracht dazu, muss ich dazu auch sagen. Ja. Und das hilft mir schon, den Verlag mit meiner Familie zusammen halt profitabel zu gestalten. Ja, ich hoffe, das bleibt so. Letztendlich kommt es auf die Leserinnen und Leser an, denn die kaufen die Bücher ganz am Ende der Wertschöpfungskette. Da muss man die erreichen und die müssen dann, egal wo, am liebsten ist es mir auch, die gehen in den Buchhandel und sagen, ich möchte gerne das neue Buch von Sam Feuerbach kaufen. Finde ich total toll. Und wenn der Buchhändler es dann sogar da vor Ort hat, was manchmal sogar vorkommt, selten, ja, dann toll, ganz klasse.
Ja. Magst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie du denn die Preise für deine Bücher kalkulierst? Weil wir hatten ja schon ein bisschen vorhin angerissen, dass 10 Euro eigentlich zu wenig für ein Taschenbuch sind.
Ja, also das ist auch ein super interessantes Thema. Wie du das machst, dass du genau diesen Punkt rausnimmst. Also, klasse. Ich hatte ja schon so ein bisschen provokativ in den Raum gestellt, dass das Produktbuch zurzeit zu günstig ist. Das sagt nicht nur ich, sondern auch sehr, sehr viele Vertreter dieser Marktteilnehmer. Eigentlich jede Woche ist im Börsenblatt ist ein Interview von irgendeinem dieser Marktteilnehmer, egal ob jetzt nur ein Barsortimentchef, Verlagsauslieferungschef, der Börsen Vereinschef selbst, der sagt, wir kommen einfach mit den Preisen nicht mehr hin. Die müssen teurer werden. Ja. Sogar die Verlage sagen es, oder vor allem die Verlage, aber es passiert da nichts, komischerweise. Die haben unheimlich Angst, dass dann die Umsätze einbrechen. Ich habe den Eindruck, es ist so. Seit Jahren geht diese Diskussion. Ich habe mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern meine Bücher sind im Vergleich recht teuer. Das heißt, jetzt die Taschenbücher kosten mit 400 Seiten 14,90 Euro. Das ist also definitiv teurer als der Durchschnitt. Ja, weil ich da hart kalkuliert habe und gesagt habe, darunter geht's kaum. Ja, ich habe ja eben so ein bisschen die Zahlen erläutert, die da zusammenkommen.
Ja, vor allen Dingen muss man ja auch bedenken, dass diese 10 Euro, das ist ja wirklich auch etwas, was es schon seit 20 Jahren so der Standard ist. Und man muss ja auch die Inflation zum Beispiel berücksichtigen.
Ja, sehr guter Punkt. Das kommt auch immer wieder in diesen Börsenblatt-Artikeln der Marktteilnehmer durch, dass seit 20 Jahren im Grunde genommen der Buchpreis kaum gestiegen ist und weit unter der niedrigen Inflation, gut, momentan ist sie ein bisschen höher, aber der in den letzten 15 Jahren niedrigen Inflation trotzdem hinterherhinkt. Da hat sich kaum was getan. Und ich bin auch der Meinung, dass ein schönes 400, 500 Seitenbuch für 15 Euro nicht zu teuer ist. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Das heißt, wir haben, Bene Bücher hat diesen Preis festgelegt auf 14,90 und wir können damit gut haushalten. Ja, das ist okay. Mir ist es ein Rätsel, warum die Verlage die Preise nicht erhöhen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Vielleicht fehlen mir da auch bestimmte Informationen. Also ich rede ja von den Großverlagen. Vielleicht durchblicke ich das Ganze auch nicht. Mag sein, aber ich wundere mich Tag für Tag. Auf der anderen Seite wundere ich mich, dass seit Jahren, dass die Verlage die Preise für E-Books nicht senken. Wundere ich mich auch. Auch ein ganz spannendes Thema. Ein E-Book von Sam Feuerbach kostet 4,99 Euro oder 5,99 Euro. Ein E-Book von einem großen Verlag, also einer Autorin oder eines Autors eines großen Verlages, kostet 12,99 Euro. Ich weiß nicht warum. Weil die Kosten, die ich eben aufgezählt habe, die sind doch beim E-Book viel, 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 viel geringer. Diese ganzen Herstellungskosten, die Distributionskosten und so weiter, viel, viel, viel geringer. Das ist mir auch ein Rätsel. Vielleicht lerne ich dann irgendwann nochmal dazu.
Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man die Leute dadurch vielleicht dazu bringen will, eher zur Printausgabe zu greifen, weil der Preisunterschied nicht so groß ist. Und ich zum Beispiel denke mir dann schon oft, ach, dann zahle ich halt noch die 2-3 Euro mehr und habe dafür ein schönes Print im Buchregal stehen.
Da ist was dran. Ist auch schön, wenn man so ein Buch in der Hand hat. Letztendlich, ja, kommt es aber auch auf darauf an, Gewinn zu machen, damit man nicht Insolvenz anmelden muss. Und leider sterben viele Verlage, gerade in den letzten 2-3 Jahren mussten viele Verlage Insolvenz anmelden. Ich weiß nicht, was da die klügere Strategie ist. Also ein E-Book nur 1 Euro oder höchstens 2 Euro günstiger zu machen als ein Printbuch. Ich wundere mich, wie gesagt.
Ja.
Darüber, ja.
Da müsste ich jetzt vielleicht mal einen Verlagsmenschen noch in den Podcast einladen, um da mal diese Sicht noch zu haben.
Das wäre eine sehr interessante Sicht, würde ich mir mit Begeisterung angucken, wahrscheinlich. Ja, ja.
Genau. Ja, spannendes Thema auf alle Fälle. Ich glaube tatsächlich, dass die Buchpreise auch demnächst steigen werden, weil wir ja schon das Thema auch hatten mit der aktuellen Papierknappheit und dass die Papierpreise sehr in die Höhe gegangen sind und damit natürlich auch die Druckkosten. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man das demnächst dann auch mal in den Buchpreisen wieder gespiegelt sieht.
Ja, ich rechne auch damit. Eigentlich wird der Markt ja momentan so ein bisschen darauf vorbereitet. Ja, ich bin neugierig, weil momentan kommen sie einfach nicht mit dem Rechnen hin. Und es fehlen diese ganz, ganz, ganz großen Mega-Seller, ja, dem Buchhandel. Das kommt auch noch dazu. So ein Harry-Potter-Effekt oder sowas, ja. oder diese Twilight-Bücher, wo dann die gebundene Version für 35 Euro millionenfach über die Buchhandelstheke gingen. Tolle Sachen. Ich drücke die Daumen, dass da irgendeinem nochmal so ein Durchbruch gelingt, weil es tut allen gut. Ja? Den Leserinnen und Lesern, den Buchhändlerinnen und Buchhändlern und dem Zwischenhandel, allen. Und das fehlt aber in den letzten Jahren so ein bisschen, so wie gesagt, diese Megaseller. Ne? Ja, weil dann, bei solchen Auflagen, da kann man ja fast nichts verkehrt machen.
Ja? Das stimmt. Ja,
und darunter darbt momentan auch so die Buchbranche ein bisschen. Da muss man doch ein bisschen flexibler werden, denke ich, und sich vielleicht auch ein wenig erneuern und vielleicht auch konsolidieren oder sagen wir mal so, besser zusammenarbeiten. Also nicht konsolidieren, das würde ja heißen, dass sich da dass noch mehr große Ketten Buchhändler kaufen, das so meine ich das nicht, sondern sich mehr zusammenraufen, um auch gegen den großen Player Amazon zu bestehen. Ja. Der ist nämlich geschlossen und hat alle Prozesse im Grunde genommen unter einem Dach, während die Marktteilnehmer im Buchhandel sich nicht immer grün sind. Ja, jetzt ist die neueste Diskussion, da regen sich die Buchhändlerinnen und Buchhändler sehr auf, zu Recht, dass nämlich jetzt Zeitfracht, also eines dieser Barsortimente, anfängt, mit einer riesengroßen Online-Plattform die Bücher selbst zu verkaufen. Ja? Also wieder eine weitere Online-Plattform. Das heißt, ihr müsst gar nicht bei uns die Bücher in Printform bestellen, liebe Endkunden. Die gehen jetzt also an die Endkunden ran, die normalerweise vom Buchhandel beliefert werden sollen. Ja? Sondern sagen, ihr könnt übrigens hier, das könnt ihr direkt bei uns bestellen. Ja? Also.
Sehr komplexes Thema.
Ja, sehr komplex.
Ja, ich muss sagen, das waren jetzt unglaublich viele Infos. Ich danke dir schon mal dafür. Ich glaube, ich muss mir dann später, ich werde mir den Podcast auf jeden Fall auch nochmal anhören und dann das alles nochmal so verarbeiten, weil ich muss ja ehrlich sagen, mit dem Thema Verlagsgründung und wie das alles so hinter den Kulissen abläuft, da hatte ich jetzt vorher nicht so viele Einblicke. Von daher danke ich dir sehr dafür, dass du das alles mit mir und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen auf deine eigenen Bücher eingehen, weil wir hören ja jetzt im Anschluss noch eine Hörprobe aus Der Meister der Elixiere. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, worum es in dieser Reihe geht.
Ja, also meine Fantasy-Bücher, die spielen immer so im Mittelalter um das Jahr 1400, 1500, so und um den Dreh. Also Spätmittelalter würde man dazu sagen. Ich habe auch viele Leserinnen und Leser, die normalerweise nur historische Romane lesen, weil ich doch relativ nah am Mittelalter schreibe. Es sind trotzdem Fantasy-Romane, weil sie in Fantasy-Welten leben. Es kommt auch Magie drin vor, aber halt keine Orks, Drachen, Elfen, ich weiß nicht was, Zwerge, sondern wie gesagt, die könnten auch fast als historische Romane durchgehen, wenn ich diese magischen Komponenten wenn ich die nicht mit einbauen würde, aber sehr gezielt und auch nicht allzu häufig. Und auch Der Meister der Elixiere spielt in einem solchen Szenario. Im Grunde genommen ist es ein Alchemist, also ein heute würde man sagen ein sehr gut ausgebildeter Chemiker, der ganz wundersame Tränke braut. Die machen dann auch, da bringe ich halt in dem Moment die magische Komponente hinein, die erlauben dann ja ganz besondere Effekte im Grunde genommen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da so ein paar von diesen Tränken verrate, die er da so braucht. Vielleicht nur einen. Das heißt, er hat mal einen Trank gebraut, indem er das zwar spiegelte sich das in der Oberfläche, als er den Trank dann in eine schwarze Schale geschüttet hat. Dort hat er gesehen, auf welche Art und Weise und wo er mal sterben wird.
Mhm, ja. Spannend, ja.
So, und solche Tränke braut der. Also jetzt nicht irgendwie so Tränke, was er sich die unsichtbar machen und die besonders stark machen. Das fand ich dann zu langweilig, sondern das sind sehr originelle, aus meiner Sicht sehr originelle Tränke. Und damit ja, meistert er dann das ein oder andere Abenteuer. Er sucht sich dann auch Gefährten. Ja, meistens läuft das daraus hinaus in meinen Romanen, dass 2, 3, 4 Leute zusammen unterwegs sind und sich gegenseitig helfen. Und einer davon ist ein Stadtsoldat, der für Recht und Ordnung in einer großen Stadt sorgt. Und dann gibt es noch 2 andere jüngere Gefährten. Das ist die Tochter des Abdeckers und ein Köhlergehilfe. Und die 4, die bilden dann so einen Bund und erleben zusammen Abenteuer.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wenn man jetzt gerne mehr über dich und deine Bücher erfahren möchte, wo findet man dich denn überall noch auf Social Media?
Ja, also ich habe einen Facebook-Account, Twitter und Instagram. Natürlich auch eine eigene Homepage, samfeuerbach.de. Und meine ganzen Bücher sind halt natürlich bei Bene Bücher erhältlich mit Zusatzinformationen dort auch. Das ist dann halt die benebücher.de Homepage. Da ist auch der Webshop mit Bene Bücher mit UE natürlich dann.
Genau, die Links, die packe ich auch alle, wie immer, in die Shownotes der heutigen Episode. Genau. Und dann hätte ich eigentlich nur noch die Abschlussfrage für dich. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Schreiben.
Schreiben, wie schön.
Ja, also ich schreibe wirklich jeden Vormittag, da ist es meine kreative Phase, von 9 bis 1 kann man sagen. Ja, schreibe ich auch Samstag, Sonntag. Also da habe ich schon durchaus eine 7-Tage-Woche. Und am Nachmittag kümmere ich mich halt dann auch so ein bisschen um Verlag, um Social Media, um Marketing und überarbeite dann auch meine Kapitel. Also ich überarbeite sehr viel, sehr häufig meine Kapitel. Also bestimmt 15, 20, 30 Durchgänge pro Kapitel mache ich dann schon. Und ich bin jemand, der sehr gern überarbeitet. Ja, also ich bin gar nicht so ein guter Schreiber, aber ich denke, ich bin ein guter Überarbeiter. Und das macht mir da wirklich Spaß, die Sätze so Stück für Stück noch ein bisschen aus meiner Sicht zu verbessern. Ja, und dann habe ich auch immer das Gefühl, das bringt was. Also ich verschlimmbessere da nicht, sondern denke jedes Mal, ach gut, ist mir wieder was, eine bessere Formulierung eingefallen oder der Satz so rum, liest sich ja vielleicht doch noch runter.
So soll es auch sein.
Das macht mir richtig Spaß, ja, dieses Überarbeiten.
Dann schaut eigentlich ein perfekter Sonntag für dich aus wie jeder Tag.
Kann man so sagen. Man könnte natürlich auch sagen, okay, dann Samstag und Sonntag sind auch Werktage, aber man könnte auch sagen, jeder Tag ist ein Feiertag.
Genau, eben, das kommt immer auf die Sichtweise drauf an.
Nehm mal Letzteres, klingt einfach toll.
Du hast einfach 7 Tage die Woche Sonntag, super. Alles richtig gemacht. Dann vielen lieben Dank, dass du heute hier warst und dir so viel Zeit genommen hast. Also es war wirklich ein super interessantes Gespräch.
Ja, vielen Dank auch für deine tollen Fragen. Ich hoffe, es war jetzt nicht ein bisschen zu chaotisch, aber dieses Verlagskonstrukt ist aus meiner Sicht doch viel komplexer, als man denkt am Anfang. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen was rübergebracht darüber.
Auf jeden Fall.
Und nun folgt eine kurze Hörprobe aus Der Meister der Elixiere von Sam Feuerbach.
Er stört die Wissenschaft bei Tage.
Ein lautes Schrabbeln, als ein Riegel aufgeschoben wurde, und ein zweiter und ein dritter. Die Tür öffnete sich unwillig, quietschend und knarzend, so als fiele sie in das Gezeter des Bewohners ein. Nun stand der Verrückte leibhaftig vor ihr. Ein alter Mann mit weißem Bart, dessen hochgeschossene, schmale Gestalt bestens zum Turm passte. Einige seiner grauen Strähnen hingen ihm wirr ins Gesicht, die restlichen lagen kreuz und quer auf seinen Schultern. Sein Kopf schien viel zu groß für seinen Körper. Aus seinem verkniffenen Gesicht kugelten die Augen einmal an ihr hinunter und dann wieder hinauf. Die sandfarbene Leinenkutte fiel bis auf den Boden. Darunter hervor lugten 2 dunkle Pantoffeln, die an kleine Ruderboote erinnerten. Mit einem Jaulen machte Rockel einen eindrucksvollen Hüpfer nach hinten und zischte zur Rückseite des Turmes. Allem Anschein nach verharrte er dort in Sicherheit, denn er blieb tapfer verschwunden.
»Danke für deine Unterstützung, Rockelchen. Auf dich ist Verlass.
dachte Mirjam. Die Falten im Gesicht des Alten mehrten sich, als er dem Hund hinterherblickte.
»Gehört der große Hase etwa zu dir?«
Mirjam öffnete den Mund, brachte jedoch kein Wort heraus. Nun wünschte sie doch, sie könnte Rockel in der gleichen Geschwindigkeit hinterherrennen. Die gewaltige Hakennase des Verrückten warf einen Schatten auf das Mädchen. Er kniff die Augen zusammen.
»Und was bist du denn für ein seltsamer Zweibeiner?«
»Was für eine Frage!« Sie überlegte. »Ein Mädchen?« Wieso nur stellte sie ihre Aussage in Frage, indem sie am Ende der Antwort die Stimme hob? Der Alte verzog die Mundwinkel.
»Vertrackt, verzwackt!«
»Jetzt fällt es mir auch auf. Gleich mehrere Dinge, die ich nicht leiden kann. Ein Kind, ein Mädchen, ein Störenfried. Und alle zusammen fabrizieren einen Mordskrach und halten mich von der Arbeit ab.« Seine Augenbrauen schoben sich wie eine Schraubzwinge zusammen. Sie schnappte nach Luft. Das fing ja gut an. Fieberhaft überlegte sie, was sie eigentlich hier wollte und vor allem, wie sie schleunigst wieder fortkam.
»Hat das Ärgernis vor meiner Pforte auch einen Namen?« grantelte der Verrückte.
Seine Lippen formten sich zu einem Strich. Mirjam löste sich aus der Starre und trat von einem Bein auf das andere. Das Gewicht des Lederbeutels zog sanft an ihrem Gürtel, wodurch dem Mädchen der Grund ihres Besuchs wieder einfiel.
»Hier, Peter.«
»Du heißt also Peter? Wollten deine Eltern lieber einen Jungen?«
Er betrachtete sie wie eine Pfütze Erbrochenes. Sie holte tief Luft. Das half sowohl beim Denken als auch beim Sprechen.
»Nein, ich meine, ich bringe den Salpeter, eure Bestellung.«
In den Pupillen des Alten leuchtete Erkenntnis auf, was seine Miene jedoch keinen Deut freundlicher machte.
»Demnach kommst du vom Abdecker. Sonst klopft doch immer so ein Pickliger mit Hut.«
»Ihr meint mein Bruder, der kann heute nicht.«
»Und dann schicken sie dich? Wie alt bist du? 7?«
Diese Bemerkung versetzte ihr einen Stich.
»Pah, und wie alt bist du? 107?« dachte sie.
Es tat gut, dass die Empörung die Angst überwog, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Was hatte sie anderes erwartet von einem Verrückten, der sich in einem qualmenden Turm einschloss? Damit hatte er wohl auch jeglichen Bezug zur Wirklichkeit ausgesperrt, obgleich sie sich eingestand, für ihr Alter einen halben Kopf kleiner zu sein als üblich. Doch sie nahm sich fest vor, noch zu wachsen. Jetzt streckte sie erst einmal tüchtig den Rücken durch, so dass sie dem Verrückten bis zur Kordel ging, die er um seine Taille geschnürt hatte.
»Ich bin fast 13«, erklärte das Mädchen mit fester Stimme.
»Fast 13, fast«, äffte der Alte sie nach. »Fast gibt es nicht in der Wissenschaft. Und auch sonst ist fast nichts wert. Fast ist die erste Stufe des Versagens.«
Sein unendlich langer, knochiger Zeigefinger fuhr wie ein Leerstock in die Höhe.
»Fast wäre dein Hase bei dir geblieben.«
Darauf wusste sie nichts zu entgegnen, zumal Rockel weit und breit nicht zu sehen war, um den Worten des Widerlings zu trotzen und ihn ins Bein zu beißen. Und zwar nicht nur fast, sondern ordentlich. Wie ungleiche Feinde standen sich die beiden gegenüber.
»Gib schon her, Kind«,
knarzte der Alte und deutete auf den Beutel mit den Kristallen. Sie nahm all ihren Mut zusammen.
»Zuerst gebt ihr mir 14 Silberlinge.«
»Wie kommst du denn auf den Wucherpreis?« prasselte es von oben auf sie herab wie kalter Regen.
»Den hat Vater mit euch ausgemacht.«
Der Alte kratzte sich äußerst gründlich am Hinterkopf. Hoffentlich hatte er keine Läuse.
»Ich erinnere mich, mehr oder weniger. Zuerst will ich die Ware sehen.«
Das war üblich, gestand sie sich widerwillig ein und reichte ihm den Lederbeutel. Der Alte Zausel zog die Kordel auf und spähte hinein. Seine Augen glühten wie die frühmorgendlichen Aschereste im Kamin.
»Du hast Glück, die Kristalle sind die Summe wert. Komm rein, dann bist du nicht mehr draußen, derweil hole ich das Geld.«
Er trat zurück. »Alles, nur das nicht«, dachte das Mädchen. »Ich bin doch nicht so verrückt, dem Verrückten in den Turm zu folgen.« Doch dieser Gedanke kam nicht in ihren Beinen an. Wie an Bindfäden gezogen, machte sie 3 Schritte hinter ihm her und fand sich auf der Rückseite der Eichentür wieder,
die mit einem dumpfen Rums ins Schloss fiel. Deinen wirklichen Namen hast du mir immer noch nicht verraten, Peter.
Ich heiße Mirian. Er verdrehte die Falten in seinem Gesicht.
Das klingt furchtbar unentschlossen, so als hätten sich deine Eltern nicht zwischen Miri und Ann entscheiden können.
Das Mädchen legte den Kopf schräg.
Wie meinte er das nun wieder?
Der Verrückte führte sich noch verrückter auf als befürchtet. Der Alte folgte ihrer Bewegung, indem er ebenfalls sein Haupt zur Seite neigte und sie taxierte.
Immerhin bringst du mir meine Bestellung. Ich denke, du bist gar nicht mal so untauglich. Nicht besonders nützlich, aber auch nicht untauglich.
Soll der doch reden, was er will, dachte die nicht untaugliche und schaffte es, sich nicht zu ärgern. Vielleicht, weil sie immer noch maßgeblich mit Fürchten beschäftigt war. Verstohlen sah sich Mirian um. Eine Kommode, eine Kiste und ein buntes Mosaik auf dem Boden. Letzteres stellte den Kopf eines Drachens dar. Vor Erstaunen vergaß sie für einen Moment ihre Angst.
Was für ein wundervolles Kunstwerk! Viel zu schade, um es einfach so mit Füßen zu treten. Noch dazu mit solch riesigen, dachte sie, die Pantoffelboote des Alten im Blick.
Sie riss sich aus ihren Gedanken und hob den Kopf. Mutig piepste sie.
Gib ihm jetzt die 14 Silberlinge!
Die Furchen auf seiner Stirn vertieften sich.
Ich bewahre das Geld in einem meiner Laboratorien auf. Komm mit, dann bleibst du nicht alleine.
Der Alte schlurfte voraus.
Labo, was? Oje, das klang nach einer Falle. Sollte sie wirklich noch tiefer ins Feindesland vordringen?
Tief in ihr meldete sich eine Stimme. Im Moment kannst du dem Alten vertrauen. Er wird dir nichts tun.
Bisweilen hatte Mirian solche Eingebungen. Und bislang hatte sie immer richtig gelegen.
Sie folgte ihm eine Treppe hinauf, bis sich rechter Hand ein kleiner Flur auftat, der auf ein Zimmer zuführte. Mirian erstarrte.
Ein schuppiges Raubtier, lang wie eine Riesenschlange, doch mit einem dicken Leib und vier kurzen Beinen dran, stieß mit weit aufgerissenem Maul von der Decke auf sie herunter. Der Kiefer schien nur aus spitzen Zähnen zu bestehen.
Ick! Quietschte sie und bibberte.
Niemals hätte sie dem Verrückten in den Turm folgen dürfen. Niemals!
Wie es weitergeht, erfährst du in Der Meister der Elixiere von Sam Feuerbach.
Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich werde dir die erwähnten Podcast-Episoden ebenfalls in den Shownotes verlinken. Und zwar war das ja zum einen die Episode mit dem Buchhändler Ulrich Dombrowski zum Thema Der Buchhandel im Wandel der Zeit und dann noch die zwei anderen Podcast-Folgen mit Greg Walters und Mira Valentin, die ja zusammen mit Sam Feuerbach die Weltenbauer bilden. Und die Episode mit Mira Valentin, da ging es um Self-Branding, den eigenen Autorennamen als Marke aufbauen. Und mit Greg Walters habe ich über erfolgreiches Self-Publishing gesprochen. Also die Folgen sind eine sehr gute Ergänzung zu der heutigen Episode. Wie immer am Schluss noch die Bitte an dich, den Podcast zu bewerten und weiterzuempfehlen. Ganz neu kann man jetzt auch auf Spotify Podcasts bewerten und ich würde mich sehr freuen, wenn du das auch tust.
Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!